Gisela, du bist seit 25 Jahren Mitglied unserer Gemeinde, aber du bist eigentlich nie da, weil die DMG dich als Ärztin nach Afrika geschickt hat. So warst du in vielen Ländern, du warst in Uganda, du warst in Simbabwe, jetzt seit 15 Jahren in Kenia und arbeitest, wir haben es eben schon gehört, dort als Psychotherapeutin und als Psychiatrin, vor allen Dingen in der Traumatherapie. Entführ uns doch mal heute Morgen so ein bisschen in das warme Kenia.
Ja, ich lebe dort, wo es immer warm ist. Herzlich willkommen. Was ich dort tue, ist, dass ich global Arbeitenden, die aus ganz Afrika kommen, in unser Zentrum, Tumaini Counseling Center, helfe, wenn sie in eine Krise geraten. Vielleicht, weil sie evakuiert worden sind, mal wieder aus einem Bürgerkriegsgebiet, weil es in der Ehe kriselt, weil die Kinder mit einem Trauma nicht zurechtkommen oder weil die Jugendlichen Selbstmordgedanken haben oder sich selber verletzen. Und außerdem bin ich viel unterwegs, um dort zu sein, wo die Leute akut gerade Hilfe brauchen. Und ich bilde afrikanische Therapeuten aus, wie man gut Traumatisierten hilft. In meinem Fall mit EMDR, das ist ein Traumatherapieverfahren. Und ich helfe auch Laien, wie sie Traumatisierten helfen können.
Warum ist Traumatherapie so wichtig und anscheinend auch wirklich sehr, sehr erfolgreich?
Ja, es gibt einfach sehr viel traumatisierte Menschen weltweit und auch ganz besonders in Afrika. Und die meisten bekommen keine Hilfe, was eine besondere Schande ist, wenn man gut helfen kann. Außerdem wird Trauma, wie wir inzwischen wissen, auch epigenetisch vererbt.
Epigenetisch, okay. Erklär mir, was das bedeutet.
Ja, wir haben ja die Vererbung über die Chromosomen, die DNA. Aber mehr und mehr zeigt sich, es geht nicht nur darum, was vererbt wird von den Chromosomen, sondern auch, welche Teile der DNA gerade angeschaltet oder abgeschaltet sind. Und diese Vererbung des Schalters sozusagen nennt man epigenetisch.
Kannst du uns einen Fall erzählen, wo du mit der Traumatherapie erfolgreich warst? Und denn du bist ja wirklich ein Fan davon, wenn ich mit dir rede, ist das immer, das ist wirklich eine Hilfe.
Ja, ich hatte eine kenianische Familie, die zu mir kam. Die Eltern hatten erlebt, wie ihre Gemeinde während des Gottesdienstes angegriffen wurde mit Granaten. Der Mann wurde schwer verletzt, sein Bruder ist gestorben bei diesem Angriff und sie waren schwer traumatisiert. Und nach dem Krankenhausaufenthalt sind sie dann zu mir gekommen und wir konnten erfolgreich die Folgen dieses Traumas durcharbeiten. Vorher konnten sie gar nicht mehr in die Kirche gehen und auch an dem Ort nicht mehr sein, wo das alles passiert war. Und danach war das besser möglich. Sie haben dann ausgerechnet an diesem Ort den schlimmsten Terrorangriff erlebt, den wir je hatten in Kenia, auf eine Universität, wo sehr viele Studenten ums Leben gekommen sind.
Zum zweiten Mal sozusagen das Gleiche erlebt.
Genau, also noch schlimmer. Die konnten gut damit umgehen, die Eltern. Die Tochter, die 6 Jahre alt war, nicht zu mir gekommen war, weil die Entfernungen unglaublich waren, um überhaupt zu mir zu kommen, der ging es ganz schlecht mit diesem erneuten Terrorangriff. Ich denke, die Eltern, wenn die weitere Kinder haben, die werden dieses Trauma nicht mehr weitergeben, aber die Tochter braucht noch dringend Hilfe.
Nun kommst du nach Deutschland, bist 2 Wochen hier und direkt in die nächste Krise hineingefahren mit Corona. Du bist selbst betroffen davon.
Ja, eigentlich hätte ich heute früh um 4:30 zum Frankfurter Flughafen gesollt, um nach Spanien zu fliegen. Dort ist eine ganz große Konferenz für alle, die in diesem selben Bereich wie ich arbeiten. Ja, die Konferenz fällt aus. Donnerstagabend stand ich auf einer Mainbrücke, der Altmainbrücke der Alten Brücke in Frankfurt und wartete auf die Beleuchtung von der Luminale. Fällt aus. Und ein Kollege von mir aus Deutschland, ein Psychiater, der sollte für 4 Wochen mich vertreten in Uganda. Der hätte aber 2 Wochen als Deutscher in Quarantäne gemusst. Der ist gar nicht geflogen, weil sich das nicht gelohnt hätte für 4 Wochen.
Hast du persönlich Angst vor Corona?
Ja und nein. Also ich gehöre in eine Gruppe, die sich leicht anstecken könnte, weil ich eben sehr viel unterwegs bin. Mein Flug ist aber übrigens über 2 Wochen her inzwischen, also keine Angst. Andererseits gehöre ich nicht in eine Risikogruppe. Ich bin noch nicht alt genug, habe keinen Lungenschaden und ich habe auch keine Immunschwäche. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe sehr viel mit AIDS-Kranken früher gearbeitet, als es noch keine antiretrovirale Therapie gab, also noch nicht diese spezifische Behandlung. Und da war die Todesrate 100%.
Heute haben wir 4% oder so.
Ja, genau. Coronavirus habe ich vorgestern ausgerechnet, hat im Augenblick ungefähr eine Sterberate von 4%. In meinen Augen ist das gar nicht so viel.
Jetzt ist eine Frage des Verhältnisses, das stimmt. Was rätst du Menschen, die nicht von ihrer Furcht loskommen und sich zum Beispiel nicht mehr aus dem Haus trauen, Hamsterkäufe tätigen und dergleichen? Was ist dein Rat?
Also ich denke, eine gesunde Angst schützt uns ja auch, weil wir uns vorbereiten auf Gefahren. Also zum Beispiel, dass wir einkaufen, damit wir genug zu Hause haben, falls wir in Quarantäne müssen, dass wir uns nicht die Hände schütteln, genug Abstand halten, nicht in der Nase bohren, solche Sachen. Aber ungünstig wird es, wenn die Angst uns lähmt. Also wenn wir uns nicht mehr aus dem Haus trauen, wenn wir uns völlig einbunkern, uns von allem fernhalten und ja, mit dem Leben gar nicht mehr klarkommen, weil wir nur noch Angst haben.
Woher kommt so eine ungesunde Angst?
Seuchen zeigen uns ja, dass wir letztlich doch sehr hilflos sind. Hier in Deutschland denkt man, man ist gegen alles abgesichert und ja auch versichert. Man hat Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Lebensversicherung, Rentenversicherung und so weiter. Aber letztlich sichert uns das ja auch nicht ab. In Afrika, wo viele Leute ohne Versicherung leben, ist ihnen das noch sehr viel mehr bewusst. Und ich glaube, dass gerade darum auch die Spiritualität in Afrika so tief geht, weil man viel, viel mehr Gott braucht. Ja, Erich Kästner hat mal gesagt, in einem Silvestergedicht, wird's besser, wird's schlechter, seien wir ehrlich. Das fragt man sich jährlich. Seien wir ehrlich, das Leben ist immer lebensgefährlich. Und das zeigt uns eine Seuche, dass wir eben im Leben doch nicht so geschützt sind, wie wir meinen. Ich bin letztes Jahr fast an einer Lungenembolie gestorben. Da ist mir das nochmal ganz besonders deutlich geworden, wie gefährlich das Leben wirklich ist.
Aber was macht man eigentlich? Man kann sich natürlich den Kästner vorsagen und stimmt, ja, natürlich ist das Leben lebensgefährlich. Was macht man, wenn einen so die Angst wirklich lähmt?
Als Psychiaterin, aber auch als Christin ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir mit dem Bewusstsein des Todes leben, dass wir das nicht so ausklammern, weil Sachen, vor denen wir uns verstecken, auch innerlich uns nicht damit beschäftigen, die werden gerade so übermächtige Ängste. Also sich einfach bewusst zu sein, ja, wir alle werden sterben und damit zu leben, aber gleichzeitig auch das Leben zu genießen. Weil, wenn wir heute nicht sterben, warum sollen wir unser Leben an die Angst verschwenden?
Auch das ist hilfreich. Auf der anderen Seite kenne ich Leute, die einfach nicht aus dieser Spirale herauskommen, der Angst, und die dann wirklich gefangen sind in dieser Angst. Was gibt es da praktische Hilfe?
Also ganz praktisch, wenn man wirklich so von der Angst gepackt ist, ist vom rechten Hirn aufs linke Hirn umzusteigen.
Also von meinen Gefühlen in mein Denkhirn sozusagen.
Genau, rechts sind die Gefühle, gefühlsbetonte Sachen, Kreativität. Links ist L für Logik, für Latein, fürs Lernen. Also auf diese Seite umzusteigen. Und das kann man ganz praktisch machen, zum Beispiel indem man Rechenaufgaben löst, indem man Worte rückwärts buchstabiert, je länger, je besser. Oder indem man zum Beispiel spielt mit Kindern, ich sehe was, was du nicht siehst. Weil dieses Fokus lenken auf diese logischen Aufgaben hilft, aus dieser rechten Gehirnhälfte und der Angst wegzukommen. Oder man kann auch über den Körper arbeiten. Also zum Beispiel sich bewusst werden, ich stehe hier auf der Erde, trägt mich die Erde, dass ich wieder so ein Gefühl dafür bekomme, ich bin wirklich stabil aufgestellt, oder auch gemeinsam in einem guten, langsamen Rhythmus zu atmen, gerade wenn man auch so anfängt, so schnell zu atmen.
Du hast im Vorgespräch gesagt, dass auch Katastrophieren hilft. Also das war echt irre, aber sag mal ganz kurz was. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass das helfen soll, aber du sagst, es hilft. Was ist das?
Ja, dass man sich, wenn man dann ruhiger geworden ist, überlegt erstmal, wovor habe ich eigentlich Angst? Und das mal relativiert, wie realistisch ist das eigentlich, was ich mir da so ausmale, zum Beispiel, dass ich in 2 Wochen Quarantäne vor Einsamkeit sterbe. oder ja, dass ich mir bewusst alles immer noch schlimmer ausmale. Also ja, alle haben Corona, alle werden krank, alle sterben, ich bin dann der Friedhofsgräber und dann werde ich selber krank, es gibt keine Medikamente mehr, man kann auch keinen Bus mehr kriegen und die Ärzte sind alle tot und die Pflegekräfte sind alle tot und die Erde ist wüst und leer.
Also das wirklich gedanklich so durchgehen und das hilft mir gegen meine Angst?
Genau, irgendwann merke ich dann, dass die Angst vielleicht doch übertrieben ist und wenn ich dann lachen kann, dann ist auch die Angst schon ganz viel kleiner geworden. Okay. Wenn ich das aber nicht kann, es gibt auch wirklich therapeutische Hilfe, wenn ich so in der Angst gefangen bleibe. Sogar schon spezifisch für Coronavirus, das wurde für China schon vor mehreren Wochen entwickelt.
Wow, vielen, vielen Dank. Eine ganz persönliche letzte Frage. Hast du eigentlich Angst vom Sterben zum Beispiel?
Ja, eigentlich, das traut man mir nicht so zu, bin ich eher ein ängstlicher Mensch. Und hatte auch früher sehr viel Angst vor dem Tod. Und das hing so zusammen. Also ich hatte für diese Sache mit Gott so eine gewisse Anziehung, aber auch so eine gewisse Abneigung. Ich fand Gott irgendwie klasse, aber andererseits wollte ich auch mein Leben unabhängig leben und schwankte immer so hin und her. Wie ist das jetzt mit Gott? Will ich mit ihm unterwegs sein oder will ich das nicht? Und eines Nachts lag ich in Berlin in meinem Zimmer und wachte auf von einem sehr lauten Geräusch. Das ganze Haus schwankte. Bei uns fuhr nämlich die S-Bahn direkt am Haus vorbei. Und ich wachte mit so einer Todesangst auf, was passiert jetzt, wenn zum Beispiel das Haus zusammenstürzt. Und ich habe überlegt, was passiert denn mit mir nach dem Tod? Und das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, bin ich dann bei Gott? Hört alles auf? Wie ist denn das? Und wollte die Sache mit Gott festmachen, habe mir dann ein Gebet rausgesucht und das gebetet.
Und das war's. Danach hast du nie mehr Angst gehabt.
Ja, schön wär's. Ja, ich habe das Gebet gebetet und gedacht, naja, aber gilt das für mich? Da stand sowas von Gott liebt alle Menschen und so. Und dann habe ich richtig eine Stimme gehört, laut und deutlich, die sagte, Gott liebt alle Menschen. Und ich merkte, das gilt ja auch für mich. Und plötzlich kam so eine Freude auf in mir. Ich habe mich Gott anvertraut und gewusst, ja, ich gehöre jetzt zu ihm für Zeit und Ewigkeit, wie man das so schön sagt. Und seitdem habe ich zwar immer noch Angst vorm Sterben, das kann ja auch sehr schmerzhaft werden unter Umständen, aber vor dem Tod nicht mehr, weil ich weiß, der bringt mich eher näher in die Gegenwart Gottes, als dass er mich da rausreißt.
Und dann ist aus der Angsthase Angsthäsin Gisela, einem Arbeiterin in Afrika geworden, die in Risikogebiete sehr bewusst geht und anscheinend diese Angst überwunden hat.
Zum Teil. Ja, ich bin da auch oft ängstlich. Das gehört zu mir.
Das ist schön, dass du ein Mensch geblieben bist. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Gisela, dass du hier warst und uns da sehr, sehr praktische Hilfe gegeben hast. Vielen Dank. Ah, stimmt. Stimmt. Wir haben Question and Answer. Ihr habt die Möglichkeit, noch nachzufragen. Wir haben überlegt, machen wir das? Wir machen das in Andreas Gemeinde immer wieder, dass Menschen, die in den Gottesdienst kommen, nachfragen können, direkt nach dem Interview. Und vielleicht habt ihr Fragen, weil nicht alles behandelt worden ist. Dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen. Ich werde es dann nochmal kurz wiederholen. Ja. Wie lange geht es, bis man geschützt ist vom Coronavirus, meinst du?
Sie meinen jetzt die Quarantänezeit?
Antikörperbildung. Also wenn ich sozusagen krank geworden bin und dann Antikörper sich gebildet haben und ich nicht mehr ansteckend bin. Dass ich selbst geschützt bin.
Also soweit ich weiß, wenn man Corona mal gehabt hat, kann man es nicht nochmal kriegen. Also wenn man eine besondere Immunschwäche hat vielleicht. Aber normalerweise wie bei anderen Krankheiten ist man dann durch die eigene Antigenproduktion geschützt. Ich denke, wenn die Krankheitszeichen weggehen, ist man dann auch geschützt. Aber ich bin jetzt keine Fachfrau für Infektionskrankheiten. Also da müsste man sich im Internet, glaube ich, schlau machen, wie das genau ist.
Ja, bitte. Die Frage war, Kinder sind ja anscheinend nicht so bedroht, können sich nicht wirklich anstecken, haben anscheinend resistente Keime oder resistente Körper in sich. Können sie sich später nochmal anstecken?
Normalerweise bilden auch die Kinder, die das Virus in sich tragen, diese Antigene. Da ist also normalerweise keine Gefahr. Es sei denn tatsächlich, dass sie mal durch Chemotherapie oder so im späteren Leben extrem anfällig werden. Aber wenn genug Leute Corona gehabt haben, dann ist die Krise auch wirklich vorbei.
Spielt das eine Rolle bei deinen Therapien?
Ich wiederhole das. Du hast erzählt, dass Gott dir geholfen hat, auch Gebet dir geholfen hat, aus der Angst rauszukommen. Jetzt bist du einfach als Psychiaterin und Psychotherapeutin tätig. Spielst du da diesen Gedanken auch mit hinein, dass Gott eine Hilfe sein kann?
Es kommt drauf an. Also die meisten, die zu mir kommen, sind ohnehin Christen, die also mit christlichen Organisationen in Afrika arbeiten. Da spielt das natürlich eine große Rolle. Manche, die kommen, sind auch keine Christen. Da frage ich dann einfach mal nach, wie gehen Sie denn zum Beispiel mit dieser Angst, die Sie gerade geschildert haben, um? Was hat Ihnen geholfen? Ich beantworte auch Fragen, was mir hilft. Aber ich möchte niemandem etwas aufdrängen, was ein anderer nicht möchte. Und trotzdem möchte ich authentisch sagen, was hilft mir.
Eine letzte Frage. Ja. Wie geht es dir in deinem Alltag? Also du lebst in Afrika, in einem Land, das eben nicht gerade sehr, sehr sicher ist, wo viel auch Kriminalität herrscht, Alltagskriminalität. Wie besiegst du da tagtäglich die Angst?
Also was mir sehr hilft, ist, dass wir ein Team sind. Und wir treffen uns zweimal die Woche, um Fälle durchzusprechen, um gemeinsam zu beten für die Menschen, mit denen wir arbeiten, aber um uns auch einfach gegenseitig Mut zu machen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man immer wieder Menschen sagt, wie wichtig sie einem sind, wie sehr man sie schätzt, sich bei ihnen bedankt. Dasselbe auch mit Gott tut übrigens, ihm zu sagen, wie sehr man ihn schätzt, sich bei ihm bedankt, aber auch Krisen anzusprechen, Konflikte zu klären, sowohl mit Menschen als auch mit Gott. Und das ist für mich eine sehr tragfähige Gemeinschaft. Es gibt Dinge, mit denen werde ich, glaube ich, nie wirklich gut klarkommen, zum Beispiel die vielen Bettler. Aber ich wohne auf der Leipziger Straße in Frankfurt, also da begegne ich genauso vielen mindestens wie in Kenia. Also das ist nicht auf Kenia beschränkt, nur dass es hier mehr Hilfe gibt für Leute. Aber es ist schon immer eine Gefahr, dass man diese Sekundärtraumatisierung bekommt. Und darum brauchen wir uns auch gerade gegenseitig im Team. Und ich brauche auch immer wieder einen Ansprechpartner, wenn ich hier in Deutschland bin, Supervision und so weiter, um ja nicht selber auch traumatisiert zu werden von dem, was ich höre und sehe.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für dein Kommen. Was habe ich in dieser letzten Woche gelernt? Seit Anfang der Woche beschäftigt mich dieser Vers: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus in Johannes 13, 16, Vers 33. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich bin aufgewachsen mit dem Gedanken, dass man als Christen eigentlich keine Angst haben braucht. Keine Angst haben darf, dass ein Glaubensheld sich geradezu dadurch auszeichnet, dass er keine Angst hat. Was ich diese Woche gelernt habe, ist, dass Jesus sagt, alles Bullshit, Kai. In der Welt habt ihr Angst. So ist das. Angst gehört zu unserem Leben dazu. In der Welt habt ihr Angst. Und von daher ist es für mich hilfreich zu wissen, ja, und das hat Gott mir diese Woche gesagt, Kai, stell dich deine Ängsten. Auch du hast Ängste, stell dich deinen Ängsten. Denn es waren nicht die wirklich Glaubenshelden in dieser Woche, die bis heute noch sich fröhlich umarmen und sagen, es kann uns alles nichts anhaben, es ist alles gut, es ist alles nicht so schlimm. Nicht das sind Glaubenshelden. Aber es sind auch nicht die Glaubenshelden, die schon vor zwei Wochen ganz genau wussten, dass das alles ganz, ganz schlimm wird. Dass es ja schon in der Offenbarung so steht. Dass wir deswegen auch jetzt schon unsere Keller vollhorten, weil das die Endzeit kommt. Nein, auch das sind nicht Glaubenshelden, die meinen, prophetisch in die Zukunft zu sehen. Also nicht die Hamster, wobei vielleicht die christlichen Hamster. Kennt ihr die christlichen Hamster? Christliche Hamster, das sind die Hamsterkäufer, die nicht für sich eingekauft haben, sondern die sehr bewusst vorgedacht haben und für ihren kranken Nachbarn. Für den Rentner, der nicht alleine eingekaufen ist, der für seine Nachbarschaft einkaufen war, der sogar für den einkaufen war, für den Glaubenshelden, der vielleicht in 2 Wochen vor seiner Tür steht und sagt, vielleicht ich brauche doch eine Rolle Klopapier, weil ich nicht dran gedacht habe. Das sind christliche Hamster. Von daher nicht das eine Extrem oder das andere Extrem macht uns zu guten Christen oder so, sondern nein, in der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus. Das ist normal. Das ist okay. Lieber Kai, stell dich deiner Angst. Und dann habe ich heute Morgen diesen Vers mal im Kontext gelesen. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Dort steht es nämlich im Vers 32. Hört genau hin. Siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine und mich alleine lässt. Es kommt die Stunde, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in sein Haus. Als ich das gelesen habe, ist ja anscheinend das zumindest, was in China passiert. Die Leute müssen zu Hause bleiben. Wir werden zerstreut in unsere Häuser sein. Und dann steht da, und mich alleine lasst. Ihr habt es mitbekommen, wir als Kirche haben uns so schwer getan, gute Richtlinien zu finden. Warum? Weil es uns ins Mark trifft, jetzt auf einmal keine Gottesdienste mehr feiern zu dürfen, uns nicht mehr zu treffen. Christentum ist eine Religion der Gemeinschaft. Von daher hat sich auch unsere Kirchenleitung schwer getan. Was machen wir jetzt? Verbieten wir Gottesdienste? Verbieten wir keine Gottesdienste? Und wir Christen wissen, wir haben Jesus schon mal alleine gelassen. Wir haben ihn alleine gelassen. Und das wollen wir nicht nochmal tun. Wir wollen nicht nochmal nicht für die Armen und Schwachen da sein, nicht für die Ängstlichen da sein. Deswegen hat unsere Kirche bis gestern gesagt, wir feiern trotzdem Gottesdienste. Aber dann trotzdem gesagt, nein, doch lieber nicht. Denn in dieser Spannung stehen wir. Und da freut mich, was Jesus da sagt, als nächsten Vers, aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Einige von euch werden jetzt vielleicht in den nächsten Wochen alleine zu Hause sein. Und vielleicht ist da niemand da, der vorbeikommt. Was Jesus hier sagt, einer ist bei euch. Der Vater im Himmel ist bei euch. Ich habe mich diese Woche sehr gefreut über Initiativen, die sofort die Chance ergriffen haben und gesagt haben, wie können wir jetzt helfen? Meine Tochter hat aus Marburg erzählt, dass Studenten sich zusammengetan haben, eine Plattform gegründet haben und gesagt haben, wie können wir jetzt den Menschen helfen, die in Quarantäne sind? Die Hauptamtlichen dieser Gemeinde haben am Freitag zusammengesessen und nachdem wir erst lange gerungen haben, was machen wir, gingen sofort die ersten Gedanken und wie können wir in Zukunft Gemeinschaft leben? Wie können wir Formen finden, auch als Christen gerade, in dieser Zeit für andere da zu sein? Und dass das gerade im Augenblick passiert, in unserem Land, nicht nur in den Kirchengemeinden, wie gesagt, in der Unistadt in Marburg und so, Menschen anfangen aufzudenken, aufzuhorchen und sagen, okay, wie können wir jetzt für andere da sein? Das finde ich ganz, ganz spannend. Von daher, was ich gelernt habe für diese Woche, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.